Ja, wir dürfen uns als Begnadete hier versammeln und mit unserem Herrn feiern. Und danke, lieber Fritz, für die Einführung, dass du uns das wirklich so bewusst gemacht hast, was die Gnade für uns bedeutet, die uns Gott gegeben hat. Ja, der Helmut ist auf Predigtreise im Nachbarland, in der Steiermark. Und so sind die Reservisten gerufen. Es wäre aber, ich möchte da gleich eine Ermutigung an die aussprechen, die so 30 Jahre jünger sind als ich. Auch der Heilige Geist möchte durch die jungen Frauen und Männer reden und nehmt euch den Mut und stellt euch einmal her hier vorn. Auf der Suche nach dem Thema war so, dass mich da der Herr daran erinnert hat, was hat dich denn in der letzten Zeit so wirklich beschäftigt? Was aber nicht nur für dich war, sondern das, was auch eine breitere Wirkung gehabt hatte. Und da ist mir sofort eingefallen, der vor einigen Monaten stattgefundene Gottesdienst in der Maranatha-Gemeinde, wo es dem Hubert gelungen ist, die Wiener Neustädter Stadtregierung einzuladen. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Und vor allem, weil die Herren, die dort gesprochen haben, so habe ich es zumindest empfunden, aus tiefstem Herzen geredet haben. Das waren keine vorgeformten Floskeln, die man so überall anwenden kann, sondern es ist wirklich aus dem Herzen gekommen. Und da war für mich klar, es sollte ein Thema sein, wo es um die Obrigkeit geht. Und bestärkt ist das Ganze dann noch geworden dadurch, dass uns der Helmut bei der letzten Hauskreisleiterbesprechung ein Video vorgeführt hat mit der Rede vom Bundeskanzler, die er beim American Jewish Committee in Jerusalem gehalten hat. Und der Helmut hat dann auch noch berichtet über einige Begebenheiten bei dem Prayer Walk im Zusammenhang mit Jesus in the City. Und wenn man in der Bibel nachschlägt, dann findet man im 1. Timotheusbrief im Kapitel 2 in den Versen 1 bis 5 einen Aufruf zum Gebet. Der Timotheus war ja ein junger Mitarbeiter des Paulus und der war zu dieser Zeit in Ephesus, wie ihm der Paulus diesen Brief geschrieben hat. Der 1. Timotheusbrief ist übrigens eine wertvolle Quelle für so alltägliche Dinge in der Gemeinde, im persönlichen Leben, nur so nebenbei. Und da schreibt er eben, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Mit dem ruhigen und stillen Leben, denke ich, hat der Paulus gemeint, dass es keine äußeren Bedrängnisse gibt, so dass das Evangelium weiter verbreitet werden kann. Dass von außen nichts dagegen spricht, sondern dass das Reich Gottes wachsen kann und die Gemeinde aufblühen kann und ihrer Bestimmung folgen. Dieser Aufruf für das Gebet für die Könige und alle Obrigkeit, denke ich, ist genauso heute aktuell wie damals. Aber ich habe dann noch ein bisschen weiter geschaut und gesucht, Was dann noch zu finden ist in der Bibel über die Obrigkeit und über die Haltung zur Obrigkeit und so weiter. Und im Brief an den Titus, im Kapitel 3, im Vers 1, steht, erinnere sie dran, nämlich der Titus, die Gemeinde, dass sie den Obrigkeiten, die Macht haben, sich unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allen guten Werken bereit. Und im Römerbrief, im 13. Kapitel, geht's ähnlich weiter. Denn jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt hat über ihn. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstehen, werden ihr Urteil empfangen. Ich meine, diese Obrigkeit, von der da die Rede ist, ist die weltliche Obrigkeit und die war auch nicht immer gut. Aber steht nicht dabei, dass man sich ihr widersetzen soll, wenn sie nicht gut ist. Aber wir kennen unsere Obrigkeit, unsere letzte oberste Instanz, die ist einfach Gott. Und Gott hat, wie es der Paulus hier schreibt, die Obrigkeit eingesetzt. Aber wir wissen, was Gott für eine Verantwortung diesen Oberen gegeben hat. Und wie sie damit umgehen sollen und welche Rechnung sie bekommen werden, wenn sie damit nicht so umgehen, wie es Gott geplant hat. Und ich habe dann noch weiter geschaut und ganz vorne im 2. Mose steht auch noch was ganz Interessantes. Und da steht im Kapitel 22, im Vers 27, du sollst die Obrigkeit nicht lästern und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Da geht es um die Einstellung gegenüber der Obrigkeit. Und das ist man natürlich auch gefragt, wie ist meine persönliche Einstellung gegenüber der Obrigkeit? Na, wer hat nicht schon einmal geschimpft? Wer erwischt sich nicht dabei, dass man manchmal lästert? Und wenn man ein Stück dahinter schaut, dann sind dort, die Obrigkeit ist ja keine anonyme Geschichte, sondern das sind ja Menschen, die halt dort sind und Aufgaben zu erfüllen haben. Und wenn diese Menschen Fehler machen, dann spüren wir diese. Mehr oder weniger. Aber trotzdem, sagt Gott, sollen wir ihnen mit der richtigen Achtung begegnen. Und die Autorität und die Obrigkeit hat auch zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung erfunden, sodass es ordentlich zugeht. Ja, oder irgendwelche Vorschriften und Gesetze, die uns mehr oder weniger Sorgen machen oder uns auf die Nerven gehen. Aber das ist alles da, um einigermaßen Ordnung hineinzukriegen in die ganze Gesellschaft. Die Behörden und Ämter, habe ich schon vorhin gesagt, sind ausführende Organe mit Menschen, die hoffentlich ihren Job so machen und in Ordnung machen und aber auch Fehler machen. Und wenn wir aufgerufen sind zum Gebet für die Obrigkeit, dann ist es der Ruf Gottes, diese Verantwortungsträger vor ihn hinzubringen, damit er sie richtig zurüsten kann. Und zurüsten möchte Gott auch uns in der anderen Richtung. Und wir als zum Beispiel Eltern und Großeltern, wir sind ja auch gerufen, unseren Kindern und Enkelkindern den rechten Umgang mit Autorität, mit der Obrigkeit mitzugeben. Das beginnt schon von ganz klein auf. Und wenn wir uns umhören, wie es so in den Schulen zugeht, wo die Obrigkeit oder die Autorität eben das Lehrpersonal ist, na, dann schaut's da ziemlich, ziemlich schlecht aus mit der Anerkennung der Autorität. Und das geht dann so weiter. Spätestens dann im Beruf, wenn junge Leute hinaustreten und gefordert werden im Beruf, ja, dann wird scharf geschossen. Und wenn man da nicht gelernt hat, richtig umzugehen, mit dem, wenn man was angeschafft kriegt, das einem absolut nicht passt, aber das zu tun ist, dann wird man sich schwer tun. Da gibt's eine kleine Geschichte aus unserer Familie. Wir haben Enkelkinder, zwei Mädchen, eineiige Zwillinge, und die waren so vor Ostern bei uns zu Besuch. Und da war es so, dass sie nach dem Mittagessen den Fernseher eingeschaltet haben. Und es war aber draußen sehr schön, und ich habe dann nach einer halben Stunde mir erlaubt, den Fernseher auszuschalten. Und dann haben sie mir doch ziemlich lautstark erklärt, sie seien ja schon 8 und sie dürfen das anschauen. Und im Zuge dieser Diskussion kam heraus, wer bestimmt denn jetzt eigentlich über sie? Zu Hause waren die Verhältnisse klar. Ja, da war die Mama so als die erste Bestimmerin, dann der Papa, der hat dann auch immer der Mama zugestimmt, aber sie waren dann bei uns, bei Opa und Oma, und da waren die Verhältnisse nicht so klar. Und da haben sie diskutiert und sind dann eben zu dem Schluss gekommen, na ja, gut, die Oma ist die erste Bestimmerin über sie. Und die hat dann noch gleich eins draufgelegt und hat gesagt, ja, bis zum Abendessen gibt's jetzt eh kein Fernsehen mehr. Und dann waren aber die Verhältnisse abgesteckt. Es war klar, wer hatte was zu sagen, und das haben sie dann akzeptiert. Die neue Obrigkeit, so in unserem Haus, war jetzt die Oma. Aber sie haben das nicht nur akzeptiert, sie haben auch gleich eine Beschwerde deponiert bei ihr. Nämlich, ich habe vorhin in der Diskussion zu ihnen gesagt, regt's euch nicht so auf, das schadet eurer Schönheit. So, und das haben sie sofort deponiert bei der neuen Autorität. Also man sieht, auch in den kleinen Bereichen der Familie ist das ein großes Thema. Ein wirklich großes Thema. Und ich mache aber jetzt einen Sprung von der Geschichte da jetzt natürlich weg, zu jemandem, der die Verantwortung seiner Position gegenüber Gott sehr ernst genommen hat und der großen Respekt davor hatte und vielleicht auch ein bisschen Angst. Nämlich der junge König Salomo. Und im 1. Könige 3, 7 bis 12 können wir das lesen. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Statt. Aber ich bin noch jung und weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn nur wer verbarg, dies dein mächtiges Volk zu richten, das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um ein langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Der Salomo hat wirklich Respekt gehabt vor seinem Job, den er da antritt, und hat Gott das um das Richtige gebeten. Und Gott war gnädig und hat ihm genau das gegeben. Und ich denke mir, dass jeder, der in eine Verantwortung hineintritt, also in irgendeiner Form zur Obrigkeit wird, Respekt hat davor und eigentlich irgendwo einen Halt sucht, eine Hilfe sucht, die ihm das Richtige zeigt, was er tun soll. Und da sind wir dann schon wieder bei der Frage, was ist das Richtige? Und das Richtige, das kann nur von Gott kommen. Es gibt aber auch Dinge und Situationen und Berichte in der Bibel, wo gezeigt wird, was denn passiert, wenn man die Autorität Gottes missachtet. Und man findet viele Sachen da drin, aber ich habe da jetzt einmal eine herausgenommen, und zwar aus 2. Chroniker 12, 5 bis 7. Da heißt es, da kam der Prophet Schemaja zu Rehabeam und zu den obersten Judas, die sich in Jerusalem aus Furcht vor Schishak versammelt hatten. Der Schishak war ein König von Ägypten. Und sprach zu ihnen, so spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch verlassen und in Schishaks Hand gegeben. Da demütigten sich die Obersten in Israel mit dem König und sprachen, der Herr ist gerecht. Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, kam das Wort des Herrn zu Schemaja. Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will sie in Kürze erretten, dass mein Grimm sich nicht durch Schishak auf Jerusalem ergieße. Nach dem König Salomo oder zu Ende seiner Regierungszeit ging es ja ziemlich drunter und drüber. Und danach kam eben dieser Rehabeam zum Königtum, der so nicht das tat, was dem Herrn wohlgefiel. Aber in dem Absatz können wir sehen, er hat die Kurve ja noch gekratzt und hat noch eine Umkehr geschafft. Und somit ist das Gericht, das Gott über Israel bringen wollte, eben nicht passiert. Das heißt, mit der Missachtung von dem, was die oberste Autorität sagt, ist nicht zu spielen. Auch wenn es ein König ist, auch wenn es Oberste sind, wie es da steht, die obersten Judas. Gerade so umgekehrt ist es, wenn die Autorität Gottes von den Königen, von den Obersten anerkannt wird und es gemacht wird, was Gott will. Und auch in der 2. Chronik im 14. Kapitel gibt es eine Stelle von dem König Asa. Und Asa tat, was recht war und dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel. Und er entfernte die fremden Altäre und die Opferhöhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Ascheren um. Und gebot Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und täten nach dem Gesetz und Gebot. Und er entfernte aus allen Städten Judas die Opferhöhen und auch die Räucheraltäre und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil das Land Ruhe hatte. Und in diesen Jahren kein Krieg gegen ihn war, denn der Herr hatte ihm Ruhe gegeben. Dann heißt es noch weiter, das Ganze hat 35 Jahre lang gedauert. Das heißt, was ist da passiert? Fremde Götzen sind hineingekommen in das Volk. Auch die Obersten haben da mitgemacht. Oder gerade die Obersten haben da mitgemacht. Und dieser König Asa hat erkannt, dass das Gott ein Greuel ist und hat aufgeräumt mit dem ganzen Zeug. Und Gott hat es belohnt mit Ruhe und Frieden. Und wenn es da heißt, und er baute feste Städte, und weil das Land Ruhe hatte, dann hieß das auch wirtschaftlicher Aufschwung. Es ging ihnen gut. Und es war ihnen bewusst, dass das ein Segen Gottes war, der dadurch kam, dass der König und die Obersten wieder Gott nachfolgten und alles andere, was sie von Gott eben entfernt hatte, rausgeworfen hatten. Und mit dem König Asa geht es dann noch weiter. Und in Kapitel 15, in den Versen 1 bis 3 und 5 und 15, wird noch einmal ein bisschen näher berichtet drüber. Und auf Asaja, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Da zog er hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm: Hör mir zu, Asa, und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Lange Zeit hindurch war Israel ohne rechten Gott, ohne Priester, der da unterwies, und ohne Weisung. Als sie aber in ihrer Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, bekehrten und ihn suchten, ließ er sich von ihnen finden. Zu der Zeit gab es keine Sicherheit für den, der aus- und einging, denn es war große Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. Denn ein Volk zerschlug das andere und eine Stadt die andere, denn Gott erschreckte sie mit Ängsten aller Art. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Gott hat dem König Asa einen Propheten geschickt, der ihn ermutigte, der ihm auch sagte, wie es vorher war, dass eben das Land und die Zustände im Land komplett durcheinander waren. Aber er sagt: Lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Der Prophet wurde von Gott geschickt, um die Obersten, um die Obrigkeit zu bestärken. Macht weiter in der Richtung. Und ihr werdet den Lohn Gottes erfahren. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Das heißt, keine äußere Bedrängnis, die damals halt in den meisten Fällen so ausgeschaut hat, dass sich irgendwelche Völker aufgemacht haben, um Israel Schaden anzutun. Und wenn man das jetzt sich anschaut, hat Gott immer den Königen Beistände gegeben, Propheten geschickt, die ihnen gesagt haben, was der Herr will. Dass sie das dann in vielen oder in manchen Fällen nicht getan haben, war wieder eine andere Geschichte. Aber Gott hat vorgesorgt und hat die Führenden, die Verantwortungsträger wissen lassen, was er will. Und hat ihnen auch Propheten geschickt, die sie bestärken, wie in diesem Beispiel, wenn sie auf dem richtigen Weg gehen. Er hat ihnen andere Propheten wieder geschickt, wenn sie nicht auf seinem Weg waren. Es gab aber auch den Fall oder die Fälle, dass sich die Könige ihre eigenen Propheten gesucht haben. Das können wir beim Ahab sehen und bei manchen anderen. Jene, die ihnen das gesagt haben, was sie hören wollten. Und die Folgen sind auch bekannt. Das heißt, projiziert auf unsere Zeit, wir haben genauso Verantwortungsträger in den Regierungen, in den Landesregierungen, in den Gemeinden, die halt tun, was sie für gut finden. Und vieles ist auch gut. Aber es fehlt das Entscheidende dabei. Nämlich das, was Gott will, das zu tun ist. Und mich hat es so beeindruckt, wie bei diesem Gottesdienst in der Maranatha-Gemeinde der Bürgermeister und der Vizebürgermeister ausgesprochen haben: Wir brauchen den Heiligen Geist. Das war für mich total faszinierend. Wir brauchen den Heiligen Geist, um mit unseren Problemen richtig umgehen zu können. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich hatte den Eindruck, das war vom tiefstem Herzen, das waren keine vorgeformten Floskeln, weil sonst kommt man nicht auf den Heiligen Geist. Ja. Das heißt, Menschen in verantwortlicher Position müssen erkennen, dass sie Führung brauchen von oben. Und deswegen möchte ich auch noch eine weitere Stelle aus der Bibel hernehmen und einen Vergleich mit heute ziehen dadurch. Und zwar in Hosea 10 wird berichtet, in den Versen 1 bis 4 und dann später 12 und 13, Israel war ein üppiger Weinstock, der seine Frucht trägt. Je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Je besser das Land war, desto prächtiger bauten sie Steinmale. Ihr Herz ist falsch, nun müssen sie ihre Schuld büßen. Er selbst zerbricht ihre Altäre, zerstört ihre Steinmale. Schon müssen sie sagen, wir haben keinen König, den wir fürchten. Denn wir fürchteten den Herrn nicht. Und ein König, was könnte er uns schon helfen? Viele Worte machen, Meineide schwören, Bündnisse schließen. So grünte das, was sie zum Recht erhoben, wie giftiges Kraut in allen Furchen der Felder. Und dann im Vers 12 heißt es als Aufruf, seht Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Und dieser zweite Teil vom Vers 12 an, der ist Monatsspruch für den Juli. Ja, und da wird aufgerufen, sehet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Was heißt denn das? Tut, was gerecht ist, egal was ihr tut, und erntet nach dem Maß der Liebe. Das heißt, mit Maß der Liebe heißt nicht im Wucher, nicht im Überfluss. Und dann geht's weiter mit pflüget ein Neues. Und ich denke, da ist gemeint, pflüget ein neues Feld, fangt was Neues an, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Und es ist noch Zeit, den Herrn zu suchen. Und wenn wir da dieses Bild vom Israel, wo gesagt wird, Israel war ein üppiger Weinstock, und das umlegen auf uns heute, unsere Kühlschränke sind voll, es geht uns gut im Verhältnis zu vielen, vielen anderen Ländern und Nationen. Je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Was heißt denn das? Je besser es ihnen ging, desto mehr Götzen kamen irgendwo daher, denen sie Altäre bauten. Ja, jetzt dürfen wir nachdenken, welche Götzen da bei uns so herumgeistern. Und je besser das Land war, desto prächtiger ihre Steinmale. Und dann steht, ihr Herz ist falsch. Und nun müssen sie für ihre Schuld büßen. Er selbst, der Herr, zerbricht Altäre, zerstört Steinmale. Das lässt sich auf die heutige Zeit sehr gut umlegen. Und der Aufruf im Monatsspruch für Juli, seht Gerechtigkeit und pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, ist für mich halt ein eindeutiger Aufruf. an unsere Obrigkeit. Und wir als Menschen, die Jesus kennen, die den Heiligen Geist bekommen haben, wir können jetzt das so stehen lassen und sagen, okay, die Obrigkeit wird irgendwas machen, oder wir können unsere Verantwortung wahrnehmen und unseren Teil dazu beitragen, in erster Linie in Form von Gebet. Und ich möchte dann später noch einmal auf dieses Gebet zu sprechen kommen. Ich habe aber dann noch ein Beispiel gefunden, nämlich aus dem 4. Buch Mose. Der Mose war ja da ein schwer beschäftigter Einzelkämpfer, das Volk zu führen. Und es war ein murrendes Volk und es war für den Mose sehr schwer. Und da heißt es, ich, Mose, vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Und der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtsleute sind. Und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Gott hat gesehen, wie der Mose unter der Last seiner Verantwortung leidet. Und Gott hat dem Mose den Heiligen Geist gegeben. Und nun sagt er ihm, dass er noch 70 Männer zu seiner Hilfe rekrutieren will und die auch mit diesem Heiligen Geist ausstatten. Und dadurch die Verantwortung des Mose verteilen möchte. Und ich denke mir, dass es auch unsere Aufgabe ist, für die Obrigkeit zu beten, dass so etwas passiert wie beim Mose, dass Gott seinen Geist auf Verantwortungsträger legt, sodass sie erkennen, was er will, was sie zu tun haben. Und dass eigentlich das, was wir im Vaterunser beten, geschieht. Da heißt es nämlich, dein Wille geschehe im Himmel wie auch auf Erden. Und dass Verantwortungsträger ganz besonders gefordert sind von Gott. Das haben wir ja jetzt gesehen an dem Mose. Und deswegen, denke ich, ist der Ruf, der Aufruf an uns für unsere Regierungen, Bürgermeister und so weiter einzutreten vor Gott nicht überhörbar. Mit heutigem Tag hat Österreich oder die Regierung den EU-Vorsitz für 6 Monate. Und wenn man jetzt da kurz drüber schaut und sucht, welche Gebetsanliegen gäbe es denn da, dann braucht man nur die Zeitung aufmachen oder die Nachrichten hören und man sieht, wie die Situation rundherum ist und wie notwendig es ist, dass der Wille Gottes durchbricht und von den Verantwortungsträgern erkannt werden kann. Es ist einfach notwendig, Gott als oberste Instanz anzuerkennen, vor dem wir alle Rechenschaft ablegen müssen. Und wenn wir das beten für unsere Verantwortungsträger, dann kann ich mir vorstellen, dass Gott antwortet zu den richtigen Menschen, zur richtigen Zeit. Und wenn wir beten um die Erkenntnis, wir schaffen das nicht ohne Führung des Heiligen Geistes. Wenn wir beten um offene Ohren für das Evangelium, sodass die Verantwortlichen, die Regierungsverantwortlichen und so weiter sagen müssen, alles, was wir hören, ging uns durchs Herz. Was sollen wir denn tun? Steht in der Apostelgeschichte 2, nachdem Petrus gepredigt hatte. Und dann braucht es Menschen, die Zugänge dorthin haben, um ihnen das Evangelium wirklich in aller Klarheit zu sagen. Das heißt, wir sind als Christen gerufen in erster Linie zum Gebet. Und da ist mir dann ein Zeitungsausschnitt sozusagen zugefallen vom Kurier am 30.05.2018. Da steht als Überschrift: Im Parlament wurde selten einmal gebetet. Prayers Breakfast hat stattgefunden. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt, keine große Überschrift. Aber es haben sich dort 200 Gäste und 40 Abgeordnete versammelt. Und es wurde gebetet und es wurden Fürbitten gesprochen. Also irgendwo, sage ich mal, ist das jetzt nicht einfach importiert aus den USA, weil es halt dort so Brauch ist, sondern ich denke, es steckt mehr dahinter. Eine Suche nach der Wahrheit, eine Suche nach der Leitung. Ja. Und das heißt, Gott hat angefangen, was zu tun. Und wenn wir unsere Verantwortung jetzt nicht nur sozusagen theoretisch angreifen, sondern auch praktisch, dann würde ich vorschlagen, dass wir für unsere Verantwortlichen beten. Es gibt aber jetzt nicht nur die weltliche Autorität, sondern es gibt ja auch geistlich Verantwortliche, die im Dienst des Herrn stehen. Und auch für die müssen wir beten, dass das Evangelium durchbricht, dass der Heilige Geist arbeiten kann, so wie er will. Aber auch, dass sich geistliche Leiter öffnen für Prophetie, dass geistliche Leiter und Gemeinden anerkennen, dass unsere Wurzel in Israel liegt. Die richtige Haltung einfinden können zum Staat Israel. Ganz besonders für unsere Gemeinde, in der wir so gesegnet sind. Für unseren Pastor, für die Gemeindeleitung. Wir sind ja außerordentlich bevorzugt in so vielen Dingen. Und das wollen wir jetzt ganz einfach praktisch tun. Und ich würde vorschlagen, dass von mir aus gesehen jetzt die linke Hälfte so in den Reihen 2, 3 sich zusammen tun und 5 Minuten lang für die weltliche Autorität beten. Und die von mir aus gesehen rechte Hälfte sich annimmt im Gebet um geistliche Leiter, damit auch diese Seite, diese Gebetsschale gefüllt wird. Und ich würde dann abschließen mit einem Gebet um Segen für uns selber und auch für alle, die wir an die wir jetzt während dieses Gebetes gedacht und die wir genannt haben. Herr, ich danke dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Dinge zeigst, die aktuell notwendig sind. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns als ganze Gemeinde durch deinen Heiligen Geist in diesem 5-Minuten-Gebet führst, sodass wir deinen Willen erbitten können. Amen.